Hallo und herzlich willkommen in unserer Umkleide. Und ich habe heute einen speziellen, besonderen Gast im Interview. Und zwar interviewe ich den Konzern Bayer und ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen zum Thema Nachhaltigkeit. Denn da ist Bayer natürlich immer ein bisschen in der Kritik. Aber ich glaube, da habe ich den genau richtigen Gesprächspartner. Ihr habt selbst mir Fragen gestellt über Instagram, habe ich mal diesen Fragen-Tab aufgeholt. Einige Fragen werde ich von euch auch stellen und ich glaube, es ist mal interessant, aus einer anderen Sichtweise einfach mal auf das Thema drauf zu schauen. Und dafür habe ich Dr. Klaus Kunz neben mir sitzen. Werden richtig coole Vorgespräche und ja, vielleicht stellst du dich einmal kurz zuerst mal vor.
Ja, danke Luis. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Extrem cool in der Umkleidekabine der Bayer Giants zu sitzen. Alter Schulfreund von mir, der war hier mal echt ein bekannter Basketballer in den 90ern, der Dennis Wucherer. Insofern ist das für mich eine tolle Erfahrung. Ich bin schon 20 Jahre dabei, bin Chemiker und habe auch BWL studiert, beides gleichzeitig. Habe als Forscher angefangen, habe dann verschiedene Sachen gemacht bei Bayer, meistens im Pflanzenschutzbereich, also im Landwirtschaftsbereich. Und die Zeit, als ich damals so für Zulassung von Insektiziden zuständig war, da kam die ganze Bienendiskussion. Das war die Zeit, wo mir irgendwie klar wurde, dass das gefährlich ist, wenn man den Kontakt zur Außenwelt nicht mehr hat. Wenn man selber glaubt, man hat Recht, aber der Rest der Welt glaubt es eben nicht. Ich habe dann jetzt die letzten 3,5 Jahre die Nachhaltigkeit beim Pflanzenschutz verantwortet und bin jetzt seit ein paar Wochen erst in die Konzernzentrale gegangen, um da in dem Thema weiterzuarbeiten. Ja, wie gesagt, freue mich, hier zu sein und keine Beißhemmung, egal was gefragt werden muss, es soll gefragt werden.
Super. Du kommst schon auf das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Für mich ist es wichtig, was ich auch in der Schule noch gelernt habe zu diesem Thema, ist, dass es sozusagen drei Säulen gibt. Es gibt dieses Dreieck der Nachhaltigkeit, was nicht nur aus dem Ökologischen besteht, was man was man oft im Sinn hat, wenn man über Nachhaltigkeit nachdenkt, sondern es geht auch um soziale Themen und dem ökonomischen Bereich. Also wie wirtschaftlich nachhaltig ist ein Unternehmen? Und ich würde aber sagen, wir fangen mit dem sozialen Teil an. Und zwar habe ich einige Fragen dazu bekommen. Die erste Frage wäre: Bayer hat ja über 100.000 Angestellte über die Welt verteilt mit den verschiedenen Unterfirmen, Subfirmen und so weiter und so fort. Und in Deutschland eigentlich eine richtig gute Reputation als Arbeitgeber, was ich so mitbekommen habe nach meinen Recherchen. Wird auch sehr, sehr viel Wert gelegt, zum Beispiel auf die Integration von Menschen, aber auch genauso auf die Offenheit für zum Beispiel Sexualitäten. Also Homosexuelle werden sehr, sehr offen behandelt oder das Thema wird wirklich offen angegangen, was ich super finde. Meine Frage jetzt ist aber, 100.000 Angestellte auf der ganzen Welt, sind die Arbeitsbedingungen überall gleich, beziehungsweise gibt es überall einen gewissen Standard, sodass man halt wirklich sagen kann, yo, alle unsere Mitarbeiter sind fair bezahlt und sind in fairen Umgebungen und arbeiten wirklich.
Ja, also gleich können sie nicht sein. Das ist klar, ne? Weil natürlich auch die Lohnniveaus super verschieden sind, die lokalen gesetzlichen Arbeitsbedingungen total verschieden sind, gesetzliche Arbeitstage verschieden geregelt sind. Also die können nicht gleich sein, aber es gibt auf jeden Fall einen Standard. Und der Standard kann sich auch nicht am niedrigsten lokalen Niveau orientieren. Dass unsere Mitarbeiter überall genug verdienen, damit sie damit gut leben können, ist muss. Und dass gewisse Werte, die wir bei Bayer schon haben, das bezieht sich darauf, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir auch unter den Geschlechtern miteinander um, Korruption und so weiter, wie stehen wir dazu? Da gibt es Standards, die gelten überall für alle Mitarbeiter auf der Welt.
Guter Punkt, Gleichberechtigung unter den Geschlechtern. Du hast im Vorgespräch schon kurz gesagt, dass du mehrere Chefinnen hast. Ja. Erzähl mal da was zu.
Also ich glaube, im Moment haben wir ein Verhältnis 59% Männer, 41% Frauen. Das hängt allerdings ein bisschen davon ab, wo man arbeitet. Es gibt auch Bereiche, da gibt es viel mehr Frauen als Männer. Ich habe jetzt bei Bayer, ich habe nachgezählt gestern Abend extra, damit es auch passt. Ich hatte insgesamt 12 verschiedene Vorgesetzte, seit ich hier bin. 6 zu 6.
Cool. Ja,
das ist eigentlich ungewöhnlich. Und auch was jetzt vielleicht so Diversität angeht, das ist eigentlich was Tolles an einem großen Unternehmen. die letzte Abteilung, die ich hatte in Monheim, also im Bereich Pflanzenschutz, wir waren 26 Leute mit 13 Nationalitäten.
Ach, das ist ja cool.
Ja, cool. Und zwar von Russland über Indien, Argentinien, USA, Kanada, Deutschland, Frankreich und auch afrikanische Länder dabei gewesen. Das ist schon eigentlich ein besonders cooles Umfeld zum Arbeiten.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist die Frauenquote oder egal wie man das Thema angeht, ist immer noch ein Thema. Und das muss man versuchen zu begleichen, wenn man da wirklich so aktiv vorgeht oder das halt auch schon sagt, okay, wir können ganz genau vorweisen, wir sind da im Vergleich zu anderen Firmen schon ein bisschen weiter, ist es ja ein super Wert. Ich habe noch eine Frage bekommen und zwar, gibt es einen Betriebskindergarten und was bekommt man zum 20-jährigen Jubiläum? Waren zwei Fragen von der Community.
Ja, wir hatten direkt in Monheim, haben wir direkt Betriebskindergarten neben Campus gehabt. Das ist auch sehr, sehr stark angenommen. Das ist für die Familien eine super Unterstützung. Zum 20-jährigen Jubiläum kann ich aus eigener Erfahrung berichten, gibt es gar nichts. Ich habe auch nichts bekommen. Das ist zum 25-jährigen Jubiläum.
Ah, okay.
Da gibt es ein Monatsgehalt und typischerweise auch eine Feier. Da habe ich auch schon ein paar Reden gehalten als Vorgesetzter. Das ist eigentlich immer schon eine relativ emotionale Veranstaltung. Ich hatte eine Mitarbeiterin vor 8 Jahren, die hatte ihr 25-jähriges Jubiläum und die hat gesagt, Klaus, ich würde das gern feiern im Casino in Leverkusen. Ich habe gesagt, warum im Casino in Leverkusen? Weil wir in Monheim waren. Ja. Meinst du, ja. Da hatte schon mein Vater und mein Großvater jeweils das 25-jährige Jubiläum. Da habe ich gedacht, wow, das ist natürlich... Das ist was Besonderes und ich wünsche mir, dass das bleibt. Ne? Also für viele Menschen war beim Bayer arbeiten, so heißt es hier, beim Bayer arbeiten, das war halt was Identitätsstiftendes. Da muss man ein bisschen Auge drauf behalten, dass das bleibt. Also in der dritten Generation war die.
Das ist, das schließt, glaube ich, das Thema oder dieses sozial Nachhaltige auch mit ein, ne? Wie du sagst, ja. Dass man Nachhaltigkeit, ein wirtschaftliches Unternehmen dahinstellt, was wirklich über Generationen Identität stiftet. Und diese Identität geht ja gerade heutzutage vielleicht ein bisschen verloren, weil man halt wirklich alles machen kann und nichts machen kann und nicht mal wirklich der Bäcker ist oder der Chemiker oder was auch immer.
Gehört aber auch übrigens zu der Identität von Bayer, hat für mich immer der Sport dazugehört. Zack.
Apropos Sport, richtig gut. Richtig guter Übergang. Wieso sponsert Bayer überhaupt den Sport?
Ich kann das eigentlich gar nicht genau sagen. Das war immer schon so. Ich bin ja ein Kind der 80er Jahre und in den 80er Jahren, da gab es in Deutschland 3 große Firmen für Chemie. Das war Höchst, gibt es nicht mehr, BASF und Bayer. Mhm. Und für mich war Bayer immer die coolste, weil halt in Bayer der ganze Sport war. Ne? In allen möglichen Sportarten Sport war. Also ich glaube, es passt einerseits natürlich zur Unternehmensphilosophie, dass wir uns um Ernährung und Gesundheit kümmern. Da passt für mich Sport total dazu. Ich würde sogar immer sagen, dass wir eigentlich noch viel mehr mit dem Sport uns identifizieren könnten, weil wir so wahnsinnig viel da rein investiert haben. Es gibt immer noch viele Bayer-Mitarbeiter, die wissen, glaube ich, gar nicht, wie viele Olympiasieger. Ich glaube, Bayer hat 11 Olympiasieger, Bayer Leverkusen. Ich meine, welcher Sportverein in Deutschland hat 11 Olympiasieger, das ist schon Wahnsinn. Und bei Paralympics noch viel mehr.
Ja.
Ich würde mir eigentlich wünschen, dass das sichtbarer ist. Bei Bayer intern. Ja, dass die Bilder von denen hängen. Wer hatte den Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, Ballack, und den von der brasilianischen Lucio? Welche deutsche Verein hatte solche Spieler in seinen Reihen?
Ja, Bayer.
Und da hätte ich gern, dass wir das noch mehr sehen. Ja, vielleicht kannst du auch mal zum Tag der offenen Tür nach Monheim vorbeikommen. Da wäre eine Schlange von Kids, die würden ein Autogramm von dir haben wollen. Das wären für mich echt auch Maßnahmen, um diese Identität weiter auszubauen und die Verbindung zum Sport noch mehr zu stärken.
Ja, genau deshalb sitzen wir auch wahrscheinlich gerade hier. Und ich fand es cool, dass die Kooperation da so schnell ging und wir sozusagen sofort einen Termin gemacht haben und einfach dann mal über dieses Thema besprochen haben. Weil ich glaube nämlich auch, dass man auch Sportarten verbinden kann und dass es innerhalb des großen Bayer-Schiffs, natürlich der Fußball als Aushängeschild, aber früher waren eigentlich auch, wie du gesagt hast, auch die anderen Sportarten immer überall auf dem internationalen Niveau ein Aushängeschild. Und man Ja, auch in der Leichtathletik, alles klar. Wenn du bei Bayer in der Leichtathletikabteilung warst, du warst deutscherweit super anerkannt unter einem Star, ne? Und jetzt langsam werden die Randsportarten, die fallen ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Da könnten wir vielleicht auch noch mal ein, zwei Worte zu verlieren, warum das so ist. Ich verstehe die Aufmerksamkeit. Fußball ist einfach immer noch ein Imperium. Weiß nicht, wie viele Follower und die Reichweite, die das einfach ausstrahlt. Mhm. Und wie du gesagt hast, Ballack und Lucio wird fast die ganze Welt kennen. Und vermutlich halt ein Olympiasieger im Leichtathletik aus Deutschland im Diskus werfen, vielleicht nicht in dem Sinne. Verstehe ich. Aber es ist ja trotzdem schade, dass das in den letzten Jahren so ein bisschen abgebaut hat. Vielleicht hast du da ein paar mehr interne Infos.
Habe ich nicht. Ich glaube immer noch, dass Bayer mehr macht als jede andere Firma, die ich kenne in Deutschland. Insofern, manche investieren, ne, die eine macht nur Fahrradfahren, die andere macht nur das. Ich glaube, für Bayer ist schon immer noch super wichtig, das in der Breite abzudecken, in ganz, ganz vielen Sportarten. Am Ende muss man halt Budgetentscheidungen treffen. Das ist irgendwie, es gibt schon auch immer eine Wahrnehmung, dass so Großkonzerne, die können ja alles bezahlen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, das ist nicht der Fall. Ja. Unsere Budgetverhandlungen jedes Jahr werden jedes Jahr ein bisschen härter. Und ich kann mir vorstellen, ohne dass ich es jetzt genau weiß, dass natürlich da einfach gesagt wird, hier ist der Topf, das ist das, was wir haben. Wie geben wir das jetzt am besten aus? Und dann müssen halt Entscheidungen getroffen werden.
Ja.
Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass man weiter breit aufgestellt bleibt. Ich meine, man ist ja nach wie vor in vielen Spitzenligen ganz vorne dabei. Vielleicht nicht immer in der ersten, aber dann in der zweiten. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Und vielleicht gibt es auch wieder eine Änderung im Trend. Falls ihr zum Beispiel dauernd gewinnt.
Wie letztes Jahr. Da sind wir aufgestiegen, aber dann, keine Ahnung. Das war wahrscheinlich, da waren sie noch nicht ready für den sportlichen Aufstieg. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar dem ökologischen Nachhaltigkeit. Das heißt wirklich der zweiten Säule der Nachhaltigkeit. Wir kennen den großen Brand, den es hier gab. Ich glaube, das war eine Müllentsorgungsanlage, die gebrannt hat, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann gab es nochmal irgendwas anderes, deutschlandweit Aufsehen erregt. Ich war, glaube ich, ein, zwei Monate, bevor ich hier hingekommen bin. Und dann meine Mutter, meine Oma natürlich auch da, wo jetzt das Werk gebrannt hat und so weiter und so fort. Was ist wirklich dadurch sozusagen, also an Schadstoffen für die Nachhaltigkeit, für die Zukunft entstanden? Sind irgendwelche Abfälle oder giftige Stoffe in den Rhein gelangt? Mhm. Was ist da jetzt sozusagen der letzte Stand aus den großen Bränden, die hier in Leverkusen waren?
Ja, ich bin jetzt nicht der Spezialist dafür, aber soweit ich das mitbekommen habe, ist Folgendes passiert. Also da ist ja in einem Tank gab's einen Unfall. Und dann ist kontaminiertes Wasser in das Wasserentsorgungssystem reingekommen. Und dann gibt es mehrere Tanks, in denen man sowas erstmal auffängt, bevor es in die Kläranlage kommt. An dem Tag sind die Tanks relativ schnell vollgelaufen, weil es zu viel war. Und dann stand die Zusatzgefahr da, dass es regnen würde und dass dann praktisch die Auffangtanks vor der Kläranlage an ihre Kapazitätsgrenze kommen. Und es war dann am Ende eine Abwägungsfrage. Es wurde also nichts direkt in den Rhein eingeleitet, sondern es ging durch die Kläranlage durch. Die Frage war, kann die Kläranlage das verarbeiten? Mhm. Und das, was am Ende aus der Kläranlage rauskommt, hat das akzeptable Qualität oder nicht?
Ja.
Man hat sich dafür entschieden, alle anderen Varianten wären kritischer gewesen. Also wenn das dann übergelaufen wäre, dann hätte man gar nicht mehr klären können. Ja. Man hat gesagt, wir leiten es durch, hat am Ende gemessen und das, was am Ende durchkam, nach meinem Kenntnisstand, hat keinerlei Grenzwerte überschritten. Ich glaube, man muss aber auch immer bei einem Chemieunternehmen dran denken. Also null gibt es nicht. Ja, es gibt es übrigens auch sonst nirgendwo.
Mhm.
Es gibt immer ein Restrisiko, wenn ich das vergleiche, aber zu vor 30, 40 Jahren. Ja, wie da der Rhein ausgesehen hat, was natürlich auch alles in den Rhein reingelaufen ist und wie das heute aussieht. Der Rhein ist ja wirklich, das ist wieder ein lebendes Gewässer, da schwimmen wieder Fische drin. Ja. Die Qualität ist ausgezeichnet und das liegt an den unglaublich guten Kläranlagen, die da dran stehen mittlerweile. Also jetzt zur konkreten Frage. Ich glaube, an dem Tag ist für den Rhein nichts Schlimmes passiert. Man musste aber eine Entscheidung treffen und man hatte auch nicht viel Zeit.
Okay, ja. Ich meine, verständlich. Eine weitere Frage zu dem Thema noch. Okay, die die Luftverschmutzung ist vermutlich in, die Frage kam sogar von meiner Mutter, ist jetzt sozusagen aufgrund des Chemiewerks in der Umgebung irgendwelche größeren Luftverschmutzung. Was ich mir jetzt auch schon vorher oder dieser super interessante Punkt, es gibt kein Null. Im Endeffekt ist es so, ne? Wenn du was herstellst oder produzierst, es wird Abfallstoffe geben und wenn jetzt in den letzten 30 Jahren sozusagen die Kläranlagen und die Filtersysteme und so alle besser geworden sind, wäre die anschließende Frage zu dieser Luftverschmutzung, wie weit ist man da schon gekommen in der Vergangenheit und was will man noch in der Zukunft machen, um wirklich diese Schadstoffe versuchen zu minimieren?
Ja, also die Luft über einer Stadt ist immer schlechter als über der Eifel zum Beispiel. Das liegt aber nicht nur an dem Gewerbe, produzierenden Gewerbe, sondern an den ganzen Autobahnen und so weiter, die übrigens zu der Luftverschmutzung viel größeren Beitrag mittlerweile leisten, als das, was durch Bayerschornsteine rausgeht. Für deine Mutter vielleicht zwei beruhigende Tatsachen. Erstens wird ja in Leverkusen gar nicht mehr so furchtbar viel produziert. Aber selbst wenn da so viel produziert würde, also da sind solche Filtersysteme mittlerweile drin. Es geht fast gar nichts mehr in die Luft. Ja, also die Emissionswerte werden super strikt kontrolliert. Das wird auch permanent gemessen. Also wer in Leverkusen wohnt, der hat überhaupt keinen Standortnachteil gegenüber jemandem, der in Düsseldorf wohnt oder in Köln. Er hat meiner Meinung nach einen Standortnachteil von der Luft her gegenüber jemandem, der in der Mitte der Eifel wohnt.
Verständlich.
Ja, weil da ist die Luft einfach besser.
Ja. Bayer ist immer noch führend bei Tierversuchen. Wie kommt das und ist das in der heutigen Zeit noch überhaupt tragbar?
Also ich glaube nicht, dass wir führend bei Tierversuchen sind. Ne? Was heißt führend bei Tierversuchen? Wir sind ein Unternehmen, das versucht, Wirkstoffe zu finden. Und zwar sowohl für Menschen wie für Pflanzen. Und Wirkstoffe, das liegt in der Natur der Sachen, haben halt Wirkungen und Nebenwirkungen. Jeder, der sowas abstreitet, schwindelt. Und bevor wir ein Präparat in den Markt bringen oder auch ein Pflanzenschutzmittel in den Markt bringen, möchten gerne alle wissen, ob das sicher ist. Und wehe, es ist nicht sicher. Ne? Also ich meine, das ist die Kehrseite der Medaille. Das, was wir an Versuchen machen müssen, um sowas überhaupt zur Zulassung zu bringen, ist gesetzlich vorgeschrieben. Ja, da können wir uns gar nicht, also wir machen so wenig Tierversuche, wie wir müssen. Wir machen keinen einzigen mehr, als wir müssen. Wir müssen allerdings alle möglichen Versuche machen, um festzustellen, ob ein Präparat für Menschen jetzt sicher ist oder nicht. Und wie will man das rauskriegen? Ja, also ich meine, da kann man schon sagen, dass ja schon der Tierversuch ist ja nur eine Annäherung, weil also eine Maus ist kein Mensch. Aber es ist eine relativ gute Annäherung. Und trotzdem ist es so, dass es immer mehr Bemühungen gibt, Tierversuche weiter zu reduzieren, über Modelle zu rechnen, sozusagen Effekte zu modellieren. Aber wir müssen ja am Ende die Hand dafür ins Feuer legen können, dass das Zeug für Menschen sicher ist und für die Umwelt keine irreparablen Schäden anrichtet. Und insofern gibt es im Moment die Möglichkeit, nicht aus Tierversuchen komplett auszusteigen.
Ja.
Ich war in Sophia Antipolis, das ist, wo Bayer CropScience seine Forschungsstation für Toxikologie hat. Das ist an der Côte d'Azur. Da denkt man erst, boah, an der Côte d'Azur ist auch toll, ist in der Nähe von Nizza. Da zu arbeiten ist schon tough. Ja, weil die machen die Tierversuche. Ja. Das macht keinem Spaß.
Ja, glaube ich.
Braucht man sich nichts vormachen. Das ist echt hart. Da habe ich nur gedacht hinterher, das ist echt schön, dass die wenigstens da wohnen können, die Leute, weil es ist nicht unbedingt der Job, den jeder gut machen könnte.
Das aber stimmt.
Ich meine, wir alle gehen in die Apotheke und wollen Arznei, wenn wir krank sind, haben. Da gibt es irgendwie keinen einfachen Weg raus.
Ja, okay. Ja, also vermutlich, vielleicht jetzt mal ganz verrückt gesponnen, wird die Medizin irgendwann so gut sein oder so viele Dinge schon so erforscht sein, dass man mit der Gentechnik oder aufgrund von Biogenetik das schon irgendwie vorher regeln kann? Also wird es irgendwann mal eine Zukunft geben ohne Tierversuchen oder in den nächsten 30 Jahren schätzt du eher mal nicht?
In den nächsten 30 Jahren schätze ich, wird es viel weniger werden, weil man auf Basis von den Datenmengen, die man hat, vielleicht viel mehr extrapolieren kann und viel mehr durch Modelle abbilden kann, was man heute noch im harten Versuch machen kann. Man wird aber Modelle immer wieder verifizieren müssen. Ne? Da müssen immer wieder reale Daten rein, damit man immer noch weiß, ist mein Modell, stimmt es noch?
Ja.
Okay. Man hat auch mal eine Zeit lang geglaubt, man wir haben in der chemischen Forschung, man hat gedacht, man kann das am Computer modellieren. Ja? Ein Wirkstoff, man kennt das Enzym, man weiß, wie das da drauf passt. Und so braucht man gar keine Wirkstoffe mehr großartig tausende von Wirkstoffen synthetisieren. Ja. Man kann das alles mit Modellen machen und dann stellt man genau den einen her und der passt dann.
Okay.
Natur ist so kompliziert, hat nie geklappt.
Ja, okay. Nächster Punkt oder letzter Punkt zum Thema Ökologie. Ich habe ein nachhaltiges Startup, was nachhaltige Mode herstellt, weil die zweitschädlichste Industrie der Welt ist die Textilindustrie, aufgrund der ganzen Chemikalien und Einfärbungen und was auch immer gemacht wird. Und auch von der Baumwollherstellung. Mhm. Wir benutzen deshalb nur organische Baumwolle, wo hoffentlich sozusagen viel, viel weniger Pestizide benutzt werden. Und es klappt ja trotzdem, dass da Baumwolle rauskommt. Mhm. Jetzt die Frage. Bayer ist jetzt nicht wirklich in der Baumwollproduktion, aber Bayer hat ja vom Saatgut, jetzt auch speziell mit Monsanto, über den Pestiziden deckt es ja eigentlich die ganze Food Chain ab. Mhm. Es ist ja auch organisch möglich und man, ne, es geht ja auch organisch. Wieso werden immer noch so viele Pestizide benötigt, benutzt und sozusagen über die Felder gesprüht? In Deutschland, aber auch genauso in Amerika und im Rest der Welt.
Ich muss dich mal eine Gegenfrage und dann gehe ich weiter darauf ein. Glaubst du, ich meine, auch in der Biolandwirtschaft werden ja Pflanzenschutzmittel benutzt.
Ja.
Es ist manchmal so ein Missverständnis, dass Leute glauben, in der Biolandwirtschaft gibt es keine Pflanzenschutzmittel. Werden aber auch Pflanzenschutzmittel benutzt, typischerweise solche, die aus der Natur kommen.
Okay.
Glaubst du, dass die per se besser sind, weil sie aus der Natur kommen?
Also, ich denke, dass ich schon so einen holistischen Gedanken vielleicht auch zu sehr romantisiere und denke, okay, das, was aus der Natur kommt, gehört da auch erstmal eher hin als Chemie, die synthetisch hergestellt wird, die dann in die Natur kommt.
Ja, das ist ein nachvollziehbarer Gedankengang, aber ja, also mit der Medizin ist es ja immer diese Menge Wirkung, ne? Also, Wenn jetzt natürliche Pflanzenschutzmittel isoliert werden und in großen Mengen auf dem Feld ausgebracht werden, dann ist auch etwas anders, als es in der Natur typischerweise wäre.
Richtig, ja.
Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass für mich ist das etwas, was als Chemiker für mich schwierig nachzuvollziehen ist, dass man glaubt, dass Dinge bloß, weil sie aus der Natur kommen, besser sind. Das ist für mich immer eine Frage von Dosiswirkung und es ist auch eine Frage von den Eigenschaften. Die werden charakterisiert und in vielen Fällen ist es ja gelungen, Naturstoffe, die man hatte früher, zu verbessern durch chemische Eingriffe, ne? Ja. Durch Modifikation.
Ja.
Also das ist das eine, was ich sage nicht, dass ich bin überhaupt nicht gegen Biolandbau, aber ich glaube, es gibt sowohl im konventionellen als auch im Biolandbau hervorragende Sachen und schlechte Sachen. Ja, und das der Klassiker im Biolandbau ist Kupfer. Kupferbrühe. Ich meine, das kann man nicht abbauen. Das wird im Weinbau oft verwendet.
Ja.
Da kannst du Kupfer schürfen in manchen Flüssen, weil da so viel Kupfer reinkommt. Das ist auch nicht gut.
Das stimmt.
Ich will aber nicht sagen, für mich wäre der Weg nach vorne, wäre regenerative Landwirtschaft zu betrachten als die Kombination der besten Methoden, der nachhaltigsten Methoden. Mhm. Die können meiner Meinung nach chemisch sein oder biologisch. Wichtig ist eigentlich, dass man den Input so niedrig wie möglich hält.
Okay.
So wenig wie möglich, um so viel wie möglich zu erreichen. Und das ist natürlich schon ein Paradigmenwechsel, auch für Bayer, weil unser Geschäftsmodell in der Vergangenheit war ja so viel wie möglich Pflanzenschutzmittel verkaufen. Das kann es in der Zukunft nicht mehr sein.
Ja.
Sondern über digitale Technologien wird es das Angebot sein. Ich nehme gerne das Beispiel von der Waschstraße. Ne? Also Schwaben, Südwestdeutschland, Samstagvormittag Auto waschen.
Ja.
Was wäre wichtiger? Und da kauft man natürlich die beste Seife. Das war früher, ne? Die beste Seife aller Seifen.
Ja.
Zahlt auch einen Extrapreis. Wenn man an die Waschstraße fährt, da kaufe ich ja keine Seife. Da kaufe ich ein sauberes Auto.
Ja.
Vielleicht Platinprogramm, sauberer Unterboden oder Extrawachs. Aber ich kaufe nicht mehr die Seife, sondern das saubere Auto. Wenn ich das übertrage auf das, was wir machen, in der Zukunft geht es nicht mehr darum, so wahnsinnig viel wie möglich Input zu verkaufen, sondern den Bauern einen stabilen Ertrag zu garantieren. Das Ergebnis sozusagen.
Ja. Ja.
Und dann kommt was Magisches, dann auf einmal verdreht sich was, nämlich der Input, also die Volumina an Pestiziden, sind nicht mehr der Wertetreiber, sondern sind auf einmal ein Kostentreiber.
Ja.
Also es ist auf einmal, je weniger man braucht, umso besser, wenn man das gleiche Ergebnis erzielen kann. Das ist Das ist mal so allgemein gesprochen wichtig, glaube ich. Und dann in der Baumwolle speziell sind wir auch tätig. Mhm. Wir haben da, glaube ich, ein Riesenpotenzial, Wasserverbrauch zu reduzieren, weil Baumwolle ein wahnsinnig wasserintensives, ja, eine wahnsinnig wasserintensive Kultur ist. Grundsätzlich haben wir bei Bayer eins von unseren Zielen, die wir ausgegeben haben vor 3 Jahren, war, wir wollen Umweltbelastung durch Pflanzenschutzmittel reduzieren. Luis, und das war, das auszusprechen schon, war damals noch ein Tabubruch. Ja?
Ui.
Ja, weil
das
man muss ja erstmal anerkennen.
Verkauft ihr das und dann würde man sozusagen sagen, okay, wir wollen es reduzieren, obwohl es ja eigentlich unser...
Es war ein Tabubruch, weil man musste aussprechen, ja, Pflanzenschutzmittel sind natürlich auch eine Umweltbelastung.
Ja.
Aber ich meine, das kann man ja auch nicht leugnen. Ein Insektizid ist ja gemacht dazu, Insekten zu töten. Also ich meine, natürlich hat das auch Nebenwirkungen, aber das als Ziel auszugeben, den Nutzen zu erhalten und die Nebenwirkung systematisch noch weiter runterzufahren, das war neu.
Okay, ich glaube, da passt die Analogie des geputzten Autos ganz gut. Denn wenn man jetzt von dem Ergebnis ausgeht und sagt, okay, hey, du Bauer, du hast genau das gleiche Ergebnis, wenn nicht noch ein besseres Ergebnis aufgrund von Forschung, Entwicklung und so weiter. Du benötigst aber deutlich weniger Pestizide. Klar würdet ihr in Anführungszeichen nicht so viel verkaufen, aber wenn das Endprodukt das gleiche ist, wird der Bauer auch genau das gleiche dafür bezahlen. Und dann würde es dem Planeten besser gehen, weniger Pestizide. Ihr würdet am Endeffekt den gleichen Umsatz machen. Für Bayer an sich würde es auch Sinn machen. Und da würden wir auch jetzt schon zum dritten Punkt kommen, und zwar der Ökologie. Denn Nachhaltigkeit bedeutet, dass es nicht nur sozial passt, nicht nur ökologisch passt, sondern halt auch ökonomisch passt. Mhm. Das ist auch ein Punkt, den viele vergessen, denn nicht umsonst ist Bayer ein Arbeitgeber von 100.000 Menschen oder mehr Menschen, die eine Arbeitsstätte haben, die ihr Leben finanzieren können, aufgrund von Bayer, aufgrund von großen Unternehmen, die halt Mehrwert in die Welt setzen. Und wenn der Mehrwert ist, alles klar, wir schaffen es, viele Erträge zu erwirtschaften und Konstanterträge zu erwirtschaften, dann ist der Mehrwert natürlich für die Bauern da. Und das könnt ihr halt an eure Mitarbeiter weitergeben. Frage jetzt zur Ökonomie. Wie sieht es gerade aus? Wann geht der Aktienkurs wieder hoch, wurde ich gefragt. Ich bin auch so ein bisschen ein Aktionär und investiere gerne mein Geld. Kannst du dazu was sagen?
Ich kann natürlich dazu nichts wirklich Qualifiziertes sagen. Ich glaube und hoffe sehr, dass der Druck nachlässt, wenn der Supreme Court über die amerikanische Behörde seine Einschätzung abgibt zu dem Fall, weil es geht sehr viel Druck über die Glyphosat-Frage auf den Aktienkurs. In dem Moment, wo da Entspannung eintritt, würde ich da erwarten, dass der Aktienkurs wieder hochgeht. Für mich ist eins klar, also das Unternehmen ist unfassbar unterbewertet im Moment. Ne? Also für das, was wir alles haben, ist der Aktienkurs natürlich viel zu niedrig. Insofern ist es aus meiner Sicht, aus meiner Hoffnung, eine Frage der Zeit.
Okay. Ich habe schon mitbekommen von einem Mitspieler von mir, der Dennis Heinzmann arbeitet ja auch bei Bayer nebenher. Und es gibt immer Aktienoptionen. Das finde ich halt als Außenstehender immer interessant, dass man sozusagen seinen Mitarbeitern auch Anteile am Unternehmen mitgibt. Denn das gibt wahrscheinlich nichts Motivierenderes, ein Unternehmen nach vorne zu treiben, wenn man selbst auch Anteile daran hat. Bist du sozusagen auch immer, nimmst du immer Anspruch von deinen Unternehmensaktien jedes Jahr?
Nee, ich mache das nicht immer, aber ich mache es regelmäßig.
Ja.
Also ich finde, jeder, also der in einer gewissen Führungsrolle ist, der sollte auch ein gewisses Aktienpaket von der Firma halten. Das ist ja auch ein Commitment, das man damit demonstriert.
Ja.
Und dann gibt es halt bessere Jahre und schlechtere Jahre.
Ja. Was du eben schon angesprochen hast zum Thema Ökonomie, wo ich nochmal drauf zu sprechen kommen wollen würde. Ein Bauer zu sein, ist genauso, ein Bauer in einer dritten, vierten Generation zu sein, der sozusagen Produkte von euch bezieht und damit konstant seine Erträge einfährt, ist genauso abhängig von Bayer wie ein Chemiker hier aus Leverkusen, der auch, dessen Vater vielleicht schon im Werk war und dessen Opa auch schon im Werk war. Wie versucht ihr sozusagen langfristig diesen Erfolg zu garantieren und diese Arbeitsplätze zu garantieren und die Identitäten weiter zu stiften, wie bisher?
Also ich glaube, was spricht ein bisschen auf die nächste Generation an, man muss natürlich schon sehen, was sich ändert.
Ja.
Und wenn du jetzt in der Landwirtschaft bleibst, ist es so, dass wir, glaube ich, einen Paradigmenwechsel dahingehend haben, den wir auch aussprechen müssen, der einfach dem Rechnung trägt, was eure Generation jetzt auch verlangt. Und was aber auch eine Tatsache ist, wir müssen irgendwie in der Landwirtschaft dieses Paradoxon auflösen, dass wir einerseits die Erträge halten müssen. Weil die Menschheit wächst ja dauernd weiter. Wer will die Verantwortung dafür übernehmen, dass es nicht genug zu essen gibt? Also Bayer leistet da einen signifikanten Beitrag dazu. Wir sind nicht die Einzigen, wir sind auch nicht allein verantwortlich. Aber ein Beitrag, den wir leisten, ist, es muss genug Nahrungsmittel geben. Und zwar auch auf der ganzen Welt übrigens. Nicht nur da, wo es schon genug gibt. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen unbedingt Kleinbauern in Südostasien, Afrika mehr unterstützen.
Mhm.
Finde ich super. Das ist aber das alte Thema Feeding the World. Ne? Das ja. andere Thema, was jetzt dazu kommt, ist, und das macht die Sache paradox, wir müssen gleichzeitig die Umwelt, den Umweltschutz in der Landwirtschaft verbessern. Wir müssen also mehr produzieren und gleichzeitig besser schützen. Intuitiv würde man sagen, machen wir es von dem einen mehr, dann geht das andere runter. Wir müssen beides besser hinkriegen. Und das geht aus meiner Sicht nur mit Innovationen.
Ja.
Und zwar mit guten Innovationen. Und ich hoffe, dass das sowohl für die Landwirte in profitable Geschäftsmodelle mündet, wie aber auch für die nächste Generation Bayer zum attraktiven Arbeitgeber macht, weil das ist ja eine Mission, auf der man da unterwegs ist, hinter der man sich ja auch verschreiben kann. Ja. Ich habe mich der verschrieben.
Ja.
Ich finde das was ganz Wichtiges, was man machen kann.
Ja.
Vielleicht denkt man ja, man will mit seinem Leben irgendwas anstellen, was irgendwie einen relevanten Beitrag liefert.
Ja.
Aus meiner Sicht gibt es hier eine Möglichkeit,
ja.
das zu tun. Und ein Beispiel dafür, wie das vielleicht gelingen kann, das haben wir in den letzten 2 Jahren geschafft, da bin ich auch etwas stolz drauf. Wir haben es geschafft, Bauern dafür einen Zusatzeinkommenspfad zu öffnen, wenn sie klimafreundliche Landwirtschaft betreiben.
Ne?
Mhm. Das macht die Verbindung zu Fridays for Future und zu allen Themen, die im Moment zu Recht super aktuell sind. Weil Landwirte haben ja, die stehen finanziell mit dem Rücken an der Wand. Die haben jetzt nicht wahnsinnige Investitionsmöglichkeiten. Also muss man überlegen, wenn ein Landwirt was anders machen soll als bisher, wie will er das finanzieren? Und da kam uns eine Idee, die ist eigentlich relativ spektakulär. Viele Firmen heute wollen klimaneutral sein mhm. und machen auch eine Erklärung. Bayer hat die auch abgegeben. Bayer ja. hat gesagt, wird eine klimaneutrale Firma. Kann aber nicht klimaneutral sein, weil Bayer wird weiterhin CO2 emittieren. Also muss man irgendeinen finden, der das CO2 wieder zurückholt
ja.
und dem Geld dafür geben.
Ja.
Und dann entsteht eine Klimaneutralität. Und da ist auch nichts Schlechtes dran, weil man am Ende kommt es darauf an, dass das CO2 wieder rauskommt. Und wir haben uns gefragt, kann das der Bauer sein? Kann der Landwirt diese Person sein, mhm. die CO2 wieder aus der Luft rausholt? Und wenn Bauern bestimmte Protokolle abarbeiten, wenn die Gründüngung machen zwischen ihren Kulturen, ne?
also ja.
im Winter nicht den Acker braun lassen, sondern Gründüngung machen, wenn die systematisch klimafreundlich wirtschaften, möglichst nicht pflügen
ja.
übrigens, dann kann man nachweisen, dass die netto CO2 wieder in den Boden zurückholen.
Ja.
Die müssen aber das nachweisen können. Und dann könnten sie aber einen sogenannten Carbon Credit generieren. Das heißt, die produzieren nicht nur das Getreide, sondern auch einen Carbon Credit.
Ja.
Und dafür kriegen sie Geld. Dafür, dass sie das Richtige tun. Und das finde ich, dann haben wir Nachhaltigkeit dahin gebracht, wo es sein muss. Dann ist es nicht mehr so was Plakatives, ja, für die zweite Seite der Gala, sondern dann ist es einfach im Geschäftsmodell verankert.
Ich glaube, da sprichst du einen super, super Punkt an, der jetzt auch zu den Wahlen ein bisschen wichtig war. Und zwar, wie grün ist das Wahlprogramm oder wie versucht man diese Nachhaltigkeit und den Climate Change ins Wahlprogramm einzubauen? Und da den CO2-Ausgleich zu machen und den nicht nur national, weil national können wir gar nicht so viele Bäume pflanzen, um das irgendwie zu machen, um alle Firmen hier sozusagen klimaneutral zu bekommen, sondern dass man auch sagt, jo, am anderen Ende der Welt kann wieder CO2 sozusagen aus der Atmosphäre geholt
genau.
werden. Und dafür können wir hier jetzt entweder ein bisschen mehr verbrauchen oder in anderen Dingen mehr verbrauchen. Aber es wird halt irgendwo wieder aufgefangen.
Genau.
Und diese Zertifikate oder da irgendwie so eine Balance zu schaffen, um halt wirklich nicht noch mehr CO2 zu emittieren, ist, glaube ich, genau die richtige Zukunft und wäre halt auch eine, wäre meiner Meinung nach auch eine ökonomische Zukunft. Denn man kann da durch den Staat weiter als Schiedsrichter benutzen, der sagt, yo, wir versuchen jetzt hier in Zukunft, muss jedes Unternehmen so und so viel CO2 wieder aus der Atmosphäre rausnehmen, wenn es das und das verbraucht. Das heißt, man könnte es theoretisch gesetzlich sehr gut festhalten. Und das gehört wahrscheinlich zur neuen Art Unternehmung dazu.
Ich finde es noch cooler, wenn man es schafft, das ohne gesetzliche Zwänge zu schaffen. Wenn man einen Marktmechanismus kreieren kann, der das Richtige befördert. Ja? Mhm. Also das, was ich hier beschreibe, ist ja nicht nur in Europa so, sondern das ist im Rest der Welt auch so. Da ist das Spiel der Kräfte etwas freier. Da wird nicht alles sofort reguliert. Wenn man so einen Carbon-Markt schafft, ne? Also wenn man so für diese Assets einen Markt schafft, dann ist das natürlich echt eine neue Möglichkeit für Bauern. Und wenn man diese CO2-Zertifikate langfristig sogar noch anreichert mit Biodiversitätselementen, mit Wasser- und Bodengesundheitselementen, dann wächst das in ein Ökosystem-Zertifikat. Und dann ist man irgendwann da, dass der Bauer dafür Geld kriegt, der seinen gesamten Hof unter gesamtheitlichen, nachhaltigen Gesichtspunkten am besten bewirtschaftet.
Ja.
Dass der da auch Geld dafür kriegt.
Genau. Was ich jetzt glaube, was noch wichtig ist dabei zu erwähnen, jetzt als Bayer kann man sich darüber Gedanken machen, als sehr westliches, sehr weiter langes, lang ein großes Unternehmen, sagen wir so, einfach großes Unternehmen, was halt auch schon lange bestanden da ist und auch noch viele Jahre bestehen wird. Die Frage ist jetzt, die Großteil des CO2s und der ganzen Schadstoffe entstehen ja genau da, wo halt noch nicht diese Fülle ist, wo halt in ärmeren Regionen.
Genau.
Und wie schafft man es auch zu den Leuten, oder theoretisch muss man die soziale Gleichheit irgendwie erstmal schaffen und allen ein Minimum an Lebensstandard schaffen, bevor man selbst jetzt eben sagt, ja okay, wir sind jetzt CO2-neutral, aber im Endeffekt gibt es noch ganz, ganz viele ärmere Unternehmen, die halt super viel noch emittieren und denken so, ja ey, Hauptsache, wir produzieren irgendwas und uns ist erstmal die Umwelt scheißegal. Weil dann bringt es ja auch nichts, wenn die großen Unternehmen CO2-neutral sind, wenn trotzdem 80% des CO2s von ärmeren, aus ärmeren Regionen kommt. Also wie ist sozusagen, die Frage ist jetzt wahrscheinlich, wie schafft man es als großer Player, auch die Kleinen mitzunehmen oder irgendwie so einen Weg zu schaffen, wo man zeigt, dass es auch ökologisch funktioniert und ökonomisch.
Ja, es gibt also den einen Pfad, der ist direkt, weil wir haben ja sehr viele kleinere Firmen, die Zulieferer sind für Bayern. Und die kann man sozusagen in sein Commitment mit einbauen. Das haben wir auch getan. Da gibt es die sogenannten Science-Based Targets. Das ist also auch wirklich eine anerkannte, verifizierte Art und Weise, wie man seine eigene Klimabilanz berechnet.
Ja.
Und da gehört die Supply Chain dazu.
Ja.
Ja, zumindest zu einem gewissen Prozentsatz.
Ja.
Da hat man einen direkten Zugriff oder Hebel nicht nur auf seine eigene Firma, sondern auch auf die, mit denen man direkt arbeitet. Bei allen anderen, finde ich, muss man auch immer ehrlich bleiben. Was kann Bayer an Einfluss haben? Und was sollte auch Bayer an Einfluss haben? Und wo hört er dann auch bitte irgendwann auf? Ich glaube, wir sollten anerkennen, dass Situationen in anderen Ländern auf der Welt anders sind als in Deutschland. Man muss gelegentlich mal die deutsche Brille abziehen.
Ja.
Man muss aufpassen als Europäer. Das ist mir immer wichtig zu sagen, dass wir nicht mit dieser Moralkeule um die Welt ziehen, weil die europäische Keule hat in den letzten Jahrhunderten schon genug Schäden angerichtet und die wird auch als solche wahrgenommen.
Mhm.
Ja, auch wenn sie nur verbal daherkommt.
Ja.
Es sind gar nicht immer alle Menschen auf der Welt begeistert, von Europa vorgeschrieben zu bekommen, was richtig und falsch ist. Womit ich nicht sagen will, dass man sich nicht für Standpunkte einsetzen soll, aber ich würde sagen, man kann es etwas empathischer machen, als das unsere Politik gelegentlich tut. Ja, und sich auch mal daran erinnern, was wir für Brandspuren auf der Welt hinterlassen haben in den letzten Jahrhunderten. Also mehr Hilfe anbieten, anstatt Vorschriften zu machen. Und Bayer ist eine Firma, die kann eigentlich immer nur mit guten Lösungen vorweglaufen. Wir sind keine politische Institution, wir machen keine Regularien. Wir können eigentlich immer nur zeigen, wie es vielleicht besser gehen könnte und hoffen dann, dass es auch einen gewissen Effekt hat.
Und dass Leute nachziehen.
Genau.
Also sozusagen selbst Innovationen schaffen, effektiver werden, hoffentlich selbst die Schadstoffe und alles Weitere so klein wie möglich machen. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch zum letzten Punkt. Dieses, was du eben auch schon gesagt hast, vielleicht eher Hilfestellung bieten, als Verbote zu machen. Und diese Verbotspolitik ist, glaube ich, nicht richtig. Man muss halt, und auch Subventionen sind nicht richtig. Du hast eben schon im Vorgespräch von den amerikanischen Bauern erzählt, die sozusagen da mit Stolz das Monsanto-Schild im Boden rammen und sagen, jo, wir sind hier Monsanto-Bauern und sind dankbar für Monsanto, dass sie uns hier konstant guten Ertrag liefern und wir hier wirklich trotz Stürmen oder trotz mehr Klimawandel, verrückteren Temperaturen, was auch immer, es immer noch schaffen, Erträge zu erwirtschaften. Und wie man sozusagen in Amerika Weizen und Mais unterm wirklichen Produktionskosten produziert, einfach nur, weil so viele Subventionen da sind. Das heißt, sollte deiner Meinung nach natürlich auch mit Monsanto zusammen die Subventionen in der Landwirtschaft weiter so stattfinden? Oder glaubst du, dass es auch in irgendeiner Weise den Markt für eine andere Art von Landwirtschaft vielleicht auch ein bisschen kaputt macht?
Ja, das ist eine gute Frage und die ist auch echt kompliziert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe halt die Landwirte gesehen, die von diesem Modell stark profitieren, die auch sehr dahinter stehen und die natürlich dann auch in einer Landwirtschaft, die sie immer besser ausarbeiten können, immer weiter verbessern können, dann wirklich Erträge erreicht haben, wo man sagen muss, Hut ab. Und hohe Erträge sind die Voraussetzung dafür, dass wir nicht noch mehr Natur in landwirtschaftliche Fläche umwandeln müssen. Deswegen sind hohe Erträge nach wie vor wichtig. Ich glaube trotzdem, wir brauchen mehr Rotation in den Kulturen. Das ist für die Bodengesundheit wichtig. Wenn man über regenerative Landwirtschaft spricht, geht es nicht nur darum, weniger Pflanzenschutzmittel oder andere Pflanzenschutzmittel oder biologische Pflanzenschutzmittel. Es geht darum, wie macht man die Fruchtfloggen anders? Wie bildet man Räume ab, in denen Biodiversität sich besser entwickeln kann, auch in der Landwirtschaft? Und in dem Kontext, glaube ich, ist es kein guter Ansatz, einzelne Kulturen wahnsinnig zu subventionieren über andere.
Ja.
Ist, glaube ich, nicht hilfreich. Umgekehrt ist es eben so, jetzt haben wir jetzt was gerade Neues, so ein Kurzhalmmais im Angebot. Das ist eine wahnsinnige Innovation. Wenn du dir vorstellst, Mais, der vielleicht nur noch irgendwie knapp über Hüfthöhe wächst, aber den gleichen Ertrag bringt.
Oh, wow.
Aber wenn der Sturm kommt, nicht umfällt.
Ja, klar, stimmt.
Das war Ende der 60er Jahre, gab es einen amerikanischen Züchter, der Herr Borlaug. Schändlicherweise wissen sogar viele aus unserer Industrie nicht, was der gemacht hat. Der hat diesen Kurzhalmweizen gezüchtet.
Ja.
Als erster. Der Weizen, den wir heute haben, ist nicht der Weizen, den es vor 100 Jahren gab. Der war viel höher.
Ah, okay.
Aber da kam ein Sturm und dann lag er am Boden.
Ja.
Und der hat diesen Kurzhalmweizen gezüchtet. Und der Borlaug hat dafür den Friedensnobelpreis bekommen.
Oh, wow.
Ja. Man hat gesagt, der hat über 1 Milliarde Menschen das Leben gerettet. Gerade in Indien und in Pakistan, wo immer diese Hungersnöte waren, weil der ganze Weizenertrag im Sturm untergegangen ist. Da muss man sich gelegentlich dran erinnern, was Innovation für einen Unterschied machen kann, den wir heute bereits als normal haben. Ne? Das ist für uns heute der normale Weizen. Das war aber nicht der normale Weizen.
Ja.
Und insofern, da hilft natürlich auch eine gewisse staatliche Lenkung mit. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn man es schafft, das Spiel der Kräfte frei zu lassen, ist es besser. Und zwar auch von der Nachhaltigkeitsseite.
Ja. Okay, und letzte Frage vielleicht, die ich auch gestellt bekommen habe und die ich auch noch mit dem Thema Gentechnik koppeln würde. Warum hat Bayer Monsanto gekauft? Welchen Effekt erhofft ihr euch dadurch? Und wie stehst du zur Gentechnik?
Ja.
Vor allem halt in Soja kennt man das wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich ist Gentechnik auch schon auch in Weizen und in verschiedenen anderen Kulturen sehr verbreitet.
Also zu dem Zeitpunkt, als man darüber nachgedacht hat, Monsanto zu kaufen, war Bayer wahrscheinlich einer der führendsten Anbieter von Pflanzenschutzmitteln.
Mhm.
Und Monsanto war der führende Anbieter von Saatgut. Mit den Kenntnissen, wie man Saatgut am besten züchten kann.
Mhm.
Und zwar nicht nur mit genetischer Modifizierung, sondern auch auf klassische Art und Weise. Ja, also eigentlich zwei Kernexpertisen für die Landwirtschaft. Und die Rechnung war 1+1=3.
Mhm.
Weil ja teilweise die Konzepte sind, auch Saatgut zu züchten, das sich besonders gut mit Pflanzenschutzmitteln verträgt.
Mhm.
Und das Ich meine, da hat man die beiden führenden Unternehmen der Welt kombiniert, aber nicht, weil sie das Gleiche schon gut konnten, sondern weil sie komplementäre Sachen gut konnten. Und darüber hinaus hat Monsanto was mit reingebracht, was auch nach wie vor, glaube ich, also entscheidend sein wird in Zukunft. Das ist eben digitale Technologie.
Mhm.
Ja, das ist die Climate Field View Plattform. Unheimliche Daten bereits von den Böden im Mittleren Westen. Darüber wird man Bauern in Zukunft dieses Output-Modell ermöglichen können. Dazu muss man den Boden kennen.
Ja.
Man kann nicht sagen, du hast 3 Hektar, du machst so und so viel Ertrag. Da muss man Kenntnisse, spezifische Kenntnisse von dem Land des Bauern haben, die der natürlich freiwillig teilen muss.
Ja, klar.
Und insofern sind das 2 Kernkompetenzen und Technologien gewesen, die Monsanto mit reingebracht hat, die bei Bayer in dem Maß nicht da waren.
Ja.
Das war eine ganz sinnvolle, sowohl kaufmännische als auch technologische Rationale.
Ja.
Sicherlich sind dann Sachen passiert, vor allem in der Öffentlichkeit, die so nicht mit einkalkuliert waren. Ja, Gentechnologie. Das ist hochgradig umstritten. Und da muss man sich, glaube ich, immer fragen, wie konnte es so weit kommen? Warum eigentlich? Warum ist das eigentlich so umstritten, wenn man in Pflanzen Mutationen einbaut, die bestimmte positive Effekte haben? Und ich glaube, hier hat man kommunikationsmäßig gravierende Fehler gemacht.
Mhm.
Deswegen bin ich immer ein Riesenfan von Transparenz. Sobald man was neu macht, am besten sofort klipp und klar sagen, das ist das, was wir tun. Ja, wenn man das natürlich kann, wenn es nicht in der Patentwettbewerbssituation zu früh ist, das zu tun. Aber sobald man wirklich rausgeht, muss man über Dinge offen sprechen und transparent sprechen. Das hätte wahrscheinlich geholfen. Aus meiner Sicht hat noch niemals irgendjemand gezeigt, dass gentechnisch veränderter Mais irgendeine Gefahr mit sich bringt. Irgendeine Gesundheitsgefahr.
Ja, ja.
Es gibt nach meinem Kenntnis dazu nicht einen einzigen Datenpunkt.
Ja.
Ich kann verstehen, dass vielleicht eine gesellschaftliche Diskussion da ist, die sagt, wir wollen, dass in einer pflanzlichen DNA keine bakterielle DNA eingebaut wird.
Ja.
Wir haben damit ein ethisches Problem.
Ja.
Kann man machen.
Ja.
Und dann sollte man aber jetzt bei der Diskussion, die jetzt ansteht, trotzdem die Ohren und Augen aufsperren, weil jetzt kommen neue Technologien, CRISPR-Cas, Genschere in den Markt. Mit denen kann man natürliche Mutationsprozesse viel schneller abbilden, als sie auf natürlichen Weg wurzeln.
Ja.
Man kann praktisch natürliche Züchtungen um Faktor, was weiß ich, beschleunigen.
Ja.
Und dabei kommen Pflanzen raus, die auch auf natürlichen Wege rauskommen könnten. Weil es wird ja permanent, findet ja
klar,
Mutation statt, allein mit Sonneneinstrahlung.
Ja.
Also hat man jetzt Möglichkeiten, und das könnte man auch regeln, dass man sagen, mit diesen neuen biotechnologischen Möglichkeiten können wir einfach viel schneller züchten als bisher. Und die Tür sollte man nicht zumachen.
Ja.
Die sollte man nicht zumachen. Und da sollte man immer dran denken, dass auch im klassischen Züchten, man braucht ja Mutation, damit sich was verändert. Da wird teilweise mit Radioaktivität auf die Pflanzen geballert und so weiter. Das ist klassisches Züchten, hat keiner was dagegen.
Ja.
Ja? Also einfach nochmal 3 Schritte zurücktreten und so sagen, was wollen wir eigentlich erreichen? Welche technologischen Möglichkeiten gibt's?
Mhm.
Und schaffen wir es mal, die für 10 Minuten mal die Emotionen mal zu parken, mal zu überlegen, was wäre das Beste zu tun?
Ja.
Wenn man das in Europa nicht macht, wenn man CRISPR-Cas und der Genschere in der Landwirtschaft keine Chance gibt, dann wird es für Europa nachteilig sein. In jeder Hinsicht.
Okay. Ja, ich glaube, wir kommen zum Ende des Interviews. Vielen, vielen Dank. Um jetzt mal vielleicht nochmal abschließend, was ich jetzt mitgenommen habe, ist, es ist nicht immer so, wie man denkt, so wie es in den Medien dargestellt wird, denn es ist häufiger komplexer, als man glaubt. Innovation ist vermutlich der Weg. Nicht unbedingt Subventionen in einem direkten Bereich, sondern lasst den Markt entscheiden, als Vorbild vorangehen. Man kann jetzt im Endeffekt nur hoffen, dass ihr da in den nächsten Jahren weiter noch Schritte nach vorne macht, dass die Bauern weiter auch Innovation vertrauen und dass wir halt natürlich konstant unseren Lebensmittelbedarf abdecken, aber gleichzeitig natürlich auch da Wege finden, wie wir das mit unserer Welt zusammen schaffen und da nachhaltig, ökologisch, vor allem für die Böden, für die Biodiversität aber auch sozial als Arbeitgeber, als Identitätsstifter auf der ganzen Welt und dann natürlich auch ökonomisch, wirtschaftlich dann weiterhin so eine erfolgreiche Tradition weiterführt und gleichzeitig die Welt, ganze Welt mitnimmt und bestenfalls halt medial, wie jetzt zum Beispiel auch hier, Fragen offen ist, genau, und mal ein bisschen zugänglicher wird und mal vielleicht ein bisschen dieses Mystikum Bayer-Konzern ein bisschen auflöst und da auch mal Menschen hinter sieht, die auch Sportfans sind. Das ist mir halt irgendwie auch wichtig.
Ne? Ich hatte schon Leute in Monheim, die haben sich gewundert, dass wir nicht alle im Vollschutzanzug über unseren Campus rennen. Ne? Monheim ist wie ein Unicampus.
Ja.
Da ist mir erstmal klar geworden, was sich Leute vorstellen.
Genau.
Ja, was klar. Aber auch daran liegt, dass da ein Zaun ist und die Leute denken, sonst was hinter diesem Zaun passieren könnte. Ja. Und das ist das, was du gerade schön zusammen oder beschrieben hast, ist, wir hätten vielleicht irgendwie gerne so einen Konsens in der Gesellschaft, wie wollen wir denn die Zukunft haben?
Ja.
Und es wäre viel besser, wir hätten einen Konsens darüber, als wir hätten irgendwie völlig verschiedene Modelle und würden uns die ganze Zeit den Kopf einhauen. Also wäre es ideal, wir würden alle an einem Tisch sitzen und würden jeder mit der klaren Attitüde, ich bin auch bereit, meine eigenen Fehler oder Missverständnisse einzugestehen,
ja,
alle, auch Bayer und alle anderen auch,
ja,
und würden dann mal versuchen, darüber zu sprechen, was wäre denn das Ziel, das wir erreichen wollen und wie kommen wir da am besten hin.
Ja.
Und da muss nicht am Ende alle einer Meinung sein, aber ein Gespräch zu führen, wo jeder offen ist dafür, auch einzugestehen, dass er an der einen oder anderen Stelle Nachregulierungsbedarf hat, das, ja, wäre für mich immer der Anfang. Da wäre ich am liebsten mit an dem Tisch,
wenn es, ja, geht. Ich auch.
Ja, gern.
Super. Danke, Klaus.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.